17. Dezember 1967. Sonntag. Entweder liegt es am Näherrücken des Weihnachtsfestes, oder die alte Dame New York Times wird nun allen Ernstes klapprig. Jetzt behauptet sie doch ohne Scham, es gebe einen westdeutschen Schriftsteller namens Günter Glass. Schon das TH ist falsch und das andere kann doch nicht sein. Ob die New York Times nicht weiß, dass mit der Familie Glass ein anderer Schriftsteller sein Leben zubringt? Jeremy D. Salinger in Westport, Connecticut? Die New York Times war schon wieder in Ostdeutschland und hat nach dem Rechten gesehen. Und hat auch richtig einen gefunden. Hans-Dietrich Dahnke heißt er. Professor für Literatur an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin ist er. Und er sagt der New York Times, aber die Leute können nicht alles sehen, was in jedem Fall gedruckt wird. Es ist besser, wenn die Partei die Auswahl für sie trifft. Na, und vergiss nicht die Bedürftigen. Und die Luftwaffe schmeißt auf Hanoi, was sie hat. Und sogar Mitglieder des Kongresses halten die Vietcong für tüchtiger in der Verteilung des Bodens als die Regierung in Saigon. Und im ausgebrannten Postamt wurde ein angekohltes Päckchen mit $44.000 in bar gefunden. Und die Einbrecher der Stadt gehen jetzt in die Vororte. Und womöglich entsteht Schnupfen nicht durch einen Virus, sondern aus psychischer Depression. Und Söhnchen Franzese ist wieder zu Hause bei seiner Tina. Und Hannah Arendt hat öffentlich erklärt, gewaltsamer Widerstand gegen die Regierung der Vereinigten Staaten ist absolut falsch. Und, na was schon, Gedenke der Bedürftigen. Im Jahre 1935 fing mein Vater zwei Sachen an. Das eine war, er machte sich einen Garten. Hinter dem Haus, vom Eingang bis zur Stirnseite der Werkstattscheune, war unbestelltes, verunkrautetes Land. Und an einem Sonntagabend im März machte sich eine ganze Gesellschaft daran, den schon hart gewordenen Boden umzugraben. Da kamen und brachten jeder seinen Spaten. Hilde Pepke, Alexander Pepke, Agi Brüshaver, der Alte und der junge Kreuz, wegen der guten Nachbarschaft, Arthur Semig, Meta Wulf, Albert Papenbrook, Luise Papenbrook, die beiden Gesellen, die beiden Lehrjungen, Lisbeth Krespal, Krespal und das Kind. Das war eine lange Front gegen das Land. Und die stachen zu. Und die kehrten die Erde um. Und die warfen die Steine säuberlich auf einen Haufen. Und da gab es Späße, denn Luise brach ihren Spaten ab. Und rund um Heine Klapproth breitete sich eine dicke Beule nach hinten aus. Und es gab Gelächter, denn Luise Papenbrook wollte sich bei ihrem Anteil nicht helfen lassen. Und nach wenigen Stunden waren sie fertig. Lisbeth bekam die Ehre, die Wege zwischen den Beeten auszutreten. Die anderen bekamen Bier und eine Erbsensuppe aus dem allergrößten Kessel, der im Hause war. Kreuz hatte 10 Obstbäume mitgebracht, aber den ersten wollte er nicht pflanzen, weil es sich anders gehörte. Und so ging Krespal hin und pflanzte einen Baum und begoss ihn und hoffte auf gute Äpfel. Dann ging er noch einmal Lisbeths Wege ab und sah nach, ob alles in Ordnung war. Und die Gesellschaft an den Fenstern lachte, denn er wusste nicht, dass hinter ihm das winzige Kind ging und die Hände bedächtig auf dem Rücken hielt, wie er. Und im kalten, kalten Mai war das Land ein Garten. Das war angefangen und es sollte dauern. Das andere kam von der Innung in Gnetz. Sie hatten versprochen, sie würden ihn mitnehmen und sie nahmen ihn mit. Was da angelegen hatte, war die Verdingung eines Auftrages durch die Reichswehr, die jetzt Wehrmacht hieß. Und ausgeschrieben waren Bebauung und Straßenbau und Arbeiten für Tischler und Klempner und Glaser und Dachdecker und Schornsteinbauer und Gärtner auf mehreren Hektar nördlich von Jericho, in der Mitte zwischen der Stadt und der See, wo das Land recht hoch über dem Wasser lag. Bevor sie Krespal mitnahmen, musste noch eine Kleinigkeit aus der Welt geschafft werden.
»Ich höre, du hast 10.000 Mark auf der Reifeisenkasse, Krespal.«
Na, dat sagst du, Böttcher. Ich sag dat nicht.
Und wenn dat 15.000 sind, Krespal, das ist es nicht.
Ach so?
Ja, nicht. Dat geht nicht. Nimm das da weg und tu das nach Wismar, nach Lübeck, wohin du willst. Ich muss dat sagen können. Krespal hat höchsten 800 bei Reifeisen. Ich muss dat mit gutem Gewissen sagen können.
Mockt wie, Böttcher. Schönen Dank auch.
Dann nahmen sie ihn mit und luden ihn ein, in das Wohnzimmer des Innungsmeisters und rechneten die Lose aus, denn die Reichswehr in Mecklenburg war bekannt dafür, dass sie die Handwerksbetriebe bevorzugte. und die Innung von Gnetz wollte den Auftrag als Ganzes. Tatsächlich blieben die Handwerker im Kreise Gnetz fast ganz unter sich bei der Anlage von Jericho Nord. Nur für die Betonarbeiten und die Stahlbauten kamen Spezialfirmen aus Berlin und Hamburg. So bekamen die Hotelbesitzer auch noch etwas ab. Da war für fast jeden gesorgt. Da lag etwas in der Luft, da war was zu merken. Und manch einer sprach es auch aus. Nu geht dat los. Und Bauunternehmer Köpke hatte so viel Grund zur Freude, er grüßte auch wieder Kresspal, obwohl der ihn bei seinen Umbauten keinen Pfennig hatte verdienen lassen. Pfennige waren nun genug da. Und über die Mark hatte auch keiner zu klagen. Allerdings ging es nicht jedem nach seiner Mütze. So hatte Kresspal sich vor allem das Offizierscasino gewünscht. Es war ihm geradezu darauf angekommen. In ein Casino kommen die Leute, das spricht sich rum. Da sind auch vermögende Bürger zu Gast. Was Kresspal da ausstellen wollte, waren massive Rotholzbuchten an drei Wänden. Für die Mitte hatte er sich drei Tische ausgedacht, damit man sie leicht zu einer großen Tafel zusammenstellen konnte oder zugunsten einer Tanzfläche entfernen. Früher war das so gewesen, da wurde im Casino getanzt. Aber die Inneneinrichtung des Casino bekam Kresspal nicht. Und er durfte auch nicht darauf drängen. Die bekam Wilhelm Böttcher, Meister der Innung. Denn er hatte diesen Fisch ans Land gezogen. Am Ende war Wilhelm Böttcher auch nicht zu beneiden. Denn die Reichswehr, oder Wehrmacht hieß sie ja nun, hatte ihm einen Menschen geschickt, der strich in seinen Zeichnungen umher, dass es nur so eine Art hatte. Also gab Kresspal sich zufrieden mit den Betten, den Wandschränken, Schilderhäuschen und dem Lattenrost, auf dem der Posten seine Wache stehen muss, sonst kriegt er kalte Füße. Und Gesellen, wie ungelernte Arbeiter, bekam er nun fast mehr, als er in seinem Haus unterbringen konnte. Er musste in aller Eile die alte Futterkammer in der Scheune zu einem Schlafraum ausbauen. Und wenn Ilse Pienagel ankam und wollte einen Esszimmerstuhl so schön aufgearbeitet haben wie damals ihren Nähschrank, so konnte er ihr nicht versprechen, wann sie den Stuhl holen konnte. Denn zum Bringen reichte die Zeit auch nicht mehr. Und es war was zu sehen. Es kam was auf den Tisch. Bis Ende 1935 hatte er nun noch eine Bandschleifmaschine kaufen können und eine Kettenfräse und eine Furnierfräse und eine Winkeleinbaumaschine. Und man mochte gegen die deutsche Arbeitsfront und das besoffene Schweinlei ja nun dies und das sagen. Aber immerhin war Dr. Erdammer sich nicht zu gut für einen hohen Posten in diesem Verein gewesen und Dr. Erdammer hatte Kresspal eine Gelegenheit bei den deutschen Holzwerken Schwerin verschafft für die neuen Maschinenkäufe. Und so hatte er für alle Maschinen zusammen nur 9.500 Reichsmark bezahlen müssen. Sonst wären es gut und gern 11.000 Reichsmark geworden. Das hieß nun nicht mehr Rentenmark, das hieß Reichsmark. Und Lisbeth hatte so viel zu tun mit dem Kochen für all die Arbeiter und mit dem Haus und mit dem Kind. Sie hatte ja zwei Mädchen zu Hilfe, die bei ihr lernten, was ein mecklenburgischer Haushalt war. Und doch kam sie an manchen Tagen erst am späten Abend zur Ruhe. Denn oft war sie es, die nach Gnetz fahren musste und Formulare holen beim Heeresbauamt in der Eisenbahnstraße. »Das kannst du nicht von mir verlangen, Kresspal.«
»Was kann ich nicht von dir verlangen, Lisbeth?«
»Dass ich die Formulare holen muss.«
»Das kann ich verlangen. Die Mädchen brauchen das nicht so genau zu wissen. Und das Kind kann das noch nicht. Allein auf der Eisenbahn fahren.«
»Aber ich werde doch mitschuldig, Heinrich.«
»Woran wirst du mitschuldig?«
»Am Krieg. Die Kasernen sind doch für den Krieg.«
»Lisbeth, ich kann die nicht helfen.«
»Könnten wir nicht... Kannst du nicht rausgehen aus dem Auftrag?«
»Und wovon leben wir dann, Lisbeth?«
»Ach, Heinrich, leben. Aber die Schuld dabei.«
»Willst du nach England?«
»Nee. Weiß nicht, was du willst, Lisbeth.«
»Kresspal, hörst du nicht, dass das Kind schreit?«
Und die Straßen in Jericho Nord waren so sonderbar breit angelegt an manchen Stellen. Und hinter dem Riegel aus Kasernenbauten war nicht nur so viel Land eingezäunt, wie für einen Exerzierplatz nötig war. Die Zäune gingen kilometerweit nach Westen. Und die breiten Straßen wurden immer länger. Die hörten gar nicht wieder auf. Und die Kinder von Jericho lernten lange Zeit das falsche Wort für Flugzeug. Die lernten Jäger und sie lernten Bomber.